Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, ich bin Philipp, ein Pastor hier in der Gemeinde. Und ich starte mal mit einer Geschichte. Ihr könnt für euch selber, während ich die Geschichte erzähle, überlegen, ob ihr mir glaubt oder nicht. Okay, also, ich muss ungefähr 18 gewesen sein und zwei meiner engsten Gefährten, nenne ich mal, und ich, wir waren gerade auf der Ostseite der USA unterwegs, hielten unter anderem auch in der Hauptstadt, Washington D.C. Und wir begaben uns dort dann mit dem ganzen restlichen Touristenmob vor das Weiße Haus und knipsten Fotos. Nach 10 Minuten ungefähr, ich bin ganz ehrlich, war das dann aber auch nicht mehr so interessant für mich. Und ich drehte eine Runde. Meine treuen Gefährten, die folgten mir so verzögert. Plötzlich riefen sie: Philly, bleib stehen. Dreh dich um. Obama kommt aus dem Weißen Haus. Direkt auf dich zu. Und ich blieb stehen und tatsächlich, Obama kommt auf mich zu, schüttelt mir die Hand, nicht ich ihm, er schüttelt mir die Hand und fragt, how you doing? I'm fine, I'm from Germany. Oh, from Germany. I talk to your president all the time. Es war dann noch Merkel. Und ja, so smalltalken wir ein bisschen. Glaubst du mir in die Geschichte? Es ist wirklich so passiert. Ich habe jetzt kein Beweisfoto dabei, aber ihr müsst mir einfach glauben. Wir befassen uns. Oh, hier glaubt jemand dran. Sehr gut. Ich habe das auch mal meinen Jugendlichen so bei Connect in unserer Gemeinde, in der Jugendgruppe erzählt. Die haben mir auch nicht geglaubt. Also, heute in der Predigt geht es um Glauben. Ich würde sagen, einmal geht es um die Bereitschaft zu glauben. Ich merke hier, ihr habt heute anscheinend gerade nicht so viel Bereitschaft. Und zweitens geht es dann um ein Vorbild im Glauben. Es gibt nämlich eine Person, die auch sehr gerne möchte, dass wir ihr Glauben schenken. Und zwar ist es Lukas. Er ist ein Arzt. Und er lebte ungefähr vor 2000 Jahren und er befragte zu seiner Zeit alle möglichen Augenzeugen zum Leben von Jesus von Nazareth. Zu seiner Geburt, seinem Leben, was er getan hat, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt. Er befragte Augenzeugen dazu und er verfasste einen Bericht, den er dann einem anderen Jesus-Nachfolger schickte, namens Theophilus. Und Lukas leitet seinen Bericht mit folgenden Worten ein. Wir lesen es in Lukas 1, 1 bis 4. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Wir steigen heute also in das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums ein. Aber bevor wir das tun, wollen wir einmal einen großen Überblick dafür bekommen, was wir nicht nur heute, sondern die nächsten Wochen, eigentlich Tag für Tag, sogar bis Ostern, die nächsten Monate machen werden. Und zwar uns diesem Bibelprojekt widmen, in dem es um den Bericht von Lukas geht. Lustigerweise gibt es online etwas, das heißt auch Bibelprojekt. Das ist nicht von unseren Gemeinden, sondern das ist letztlich eine weltweite Angelegenheit. Und ich kenne wenige die Bibelbücher und Bibelthemen so gut einleiten und so gut zusammenfassen. Also wenn ihr Fragen habt zur Bibel, gebt ein Bibelprojekt und bei YouTube könnt ihr da gute Dinge zu sehen. Machen wir es einfach mal gemeinsam. Ich werde für diese Werbung jetzt nicht bezahlt. Aber so eine Minute hören wir mal rein, was wir über das Lukas-Evangelium lernen können.
Das Evangelium nach Lukas. Es ist einer der frühesten Berichte über das Leben von Jesus und der erste Teil eines zweibändigen Werkes, Lukas und Apostelgeschichte. Wenn man den Anfang dieser beiden Bücher vergleicht, sieht man schnell, dass sie von demselben Autor stammen. Sowohl in der Apostelgeschichte als auch in der frühen Tradition gibt es Hinweise darauf, dass Lukas der Autor ist. Er war ein Arzt, der Paulus auf seinen Reisen begleitete und mit ihm zusammengearbeitet hat. In seinem Vorwort erklärt uns Lukas, warum und wie er sein Buch geschrieben hat. Er stellt fest, dass es schon andere gute Berichte über das Leben von Jesus gibt. Doch jetzt will er selbst möglichst viele Augenzeugenberichte von den ersten Jüngern sammeln und, wie er sagt, einen geordneten Bericht über die Dinge schreiben, die sich bei uns erfüllt haben. Das Wort erfüllt verrät uns, warum Lukas diesen Bericht geschrieben hat. Für ihn ist die Geschichte von Jesus nicht einfach eine Geschichte der Antike. Er will zeigen, wie Jesus die lange Bundesgeschichte Gottes mit Israel erfüllt. Ja, sogar die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt. Das Buch ist ziemlich klar aufgebaut. In einer längeren Einleitung erzählt Lukas die Geschichten von Johannes dem Täufer und Jesus. In Kapitel 3 bis 9 stellt er uns dann Jesus und seine Mission in Galiläa vor, der Region, in der Jesus aufgewachsen ist. Im mittleren Teil erzählt Lukas von der langen Reise Jesu nach Jerusalem, was zum Höhepunkt der Geschichte führt. Die letzte Woche von Jesus in Jerusalem, sein Tod und seine Auferstehung. Die Fortsetzung folgt dann in der Apostelgeschichte.
Ich dachte mir, wenn wir in dieses riesige Bibelprojekt einsteigen, können wir es auch richtig machen. Da haben wir einmal detailliert so einen Überblick gehört. Und das hätte ich in 1,5 Minuten auf jeden Fall nicht so gut hinbekommen. Das Lukas-Evangelium, zusammengefasst, ist von Lukas geschrieben, der letztlich das Leben von Jesus und alles, was unmittelbar danach geschah, in einen Bericht zusammenfasst. Und damit will er eines bezwecken, wie wir gerade gehört haben, die gesamte Geschichte der Menschen und Gott, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die will er hier im Höhepunkt darstellen, und zwar mit dem verheißenen messianischen König, mit Jesus. Wir befassen uns heute jetzt nur mal mit dem ersten Kapitel. Und wir sehen darin, dass er es an eine bestimmte Person schrieb. Theophilus. Theophilus, kann man sagen, bedeutet Freund Gottes. Ich möchte uns mal ermutigen, uns vorzustellen, dass wenn wir uns jetzt wirklich so oft in nächster Zeit mit diesem Bericht von Lukas befassen, dass wir uns so vorstellen, der ist an uns geschrieben. Adressiert an Freunde Gottes. Wie lesen wir das dann? Haben wir so eine Offenheit für das, was er uns da schreibt? Sind wir generell offen dafür, einzutauchen und zu sagen, okay, vielleicht überzeugt er mich. So wie er ja auch Theophilus schrieb, ich schreibe dir das, damit du von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugt bist, auf die du deinen Glauben gegründet hast. Haben wir eine Offenheit dafür, wenn wir jetzt in diesen Bericht einsteigen? Sind wir offen dafür, uns von diesem Bericht überzeugen zu lassen? Das Besondere ist, wenn wir tatsächlich anfangen zu glauben, was dort berichtet wurde über Jesus, die großen und noch so kleinen Geschichten, jede Begegnung, die Jesus mit Menschen hatte, jedes Wunder, was er vollbrachte, jeden Satz, den er äußerte. Wenn wir anfangen, daran zu glauben, dann kann das unser ganzes Leben verändern. Das kann unser ganzes Leben verändern. So sehr sogar, dass es für die Leute um dich herum sichtbar wird. Aber vor allem auch wird für dich selber sichtbar, wow, wenn ich das glaube, was da steht, was bedeutet das dann für mich? Glaube ist nämlich nicht nur so ein Denken. Ah, ich denke, das könnte so sein. Nein, Glaube an diese Geschichte, das ist vielmehr ein Hingegebensein. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemand gesagt hast, ich glaube an dich. Du bist überzeugt, das wird. Ich glaube an dich. Es ist wie so eine greifbare Wahrheit. Das ist Glaube. Nicht nur ein theoretisches Denken, sondern ein Überzeugtsein im Innern, was auch dein ganzes Handeln prägt. Deshalb frage ich dich nochmal. Merkst du, dass du eine generelle Offenheit hast, neu zu glauben oder auch tiefer zu glauben? Ich weiß ja nicht, wo du im Glauben gerade stehst. Vielleicht ist das alles relativ neu für dich und überlegst dir, okay, was hat Lukas mir jetzt zu erzählen die nächsten Wochen? Kannst dich dafür öffnen, dass das wirklich auf Berichten von Augenzeugen basiert? Aber auch wenn du hier bist und sagst, nee, ich glaube schon an Jesus, ich bin sogar schon lange mit Jesus unterwegs, bezeichne mich als Christ. Was könnte in diesem Bericht von Lukas, in dem wir jetzt so eintauchen, drinstecken? Welches Wunder könnte dort sein? Auf welchen Satz könntest du stoßen, wo du merkst, das fordert mich jetzt heraus? Das ist über meinen Verstand hinweg. Gehst du dann wie gehabt weiter oder merkst du, da ist eine Offenheit, neu zu glauben? Es gibt einen christlichen Apologet, ich sage mal so ein Debattierer, Dr. Frank Turek heißt er, von Cross-Examined. Und er macht das gerne, dass immer bevor er in so eine Debatte reinstartet, mit Leuten fragt er sie erstmal, if Christianity were true, would you believe it? Wenn der christliche Glaube wahr wäre, würdest du dann daran glauben? Das ist eine coole Einstiegsfrage, weil dann merkst du überhaupt, wer ist da gerade vor mir? Was ist da für eine Offenheit? Weil wir kennen uns selbst, manchmal sind wir gar nicht offen, uns überzeugen zu lassen, sondern wir wollen einfach unseren Punkt rüberbringen. Wir wollen einfach debattieren. Wir haben gerade Argumente mitgebracht und deswegen die Frage zu Beginn, wenn das jetzt alles wahr wäre, Gott gibt es wirklich, die Bibel ist vertrauenswürdig, Jesus ist gekommen, um diese Welt zu retten und er kommt auch wieder. Wenn das wahr wäre, würdest du daran glauben? Wenn jetzt die Antwort nein ist, dann kann ich dich an der Stelle auch gar nicht überzeugen. Ich könnte gar nicht versuchen, überhaupt anzufangen, weil da ist ein anderer Ansatz nötig. Eine Person, die, selbst wenn das wirklich wahr wäre, es gar nicht glauben will, da merkt man, da ist irgendwo eine Anti-Haltung im Herzen. Das hört sich eher an wie jemand, der denkt, Gott wär vielleicht sein Feind, anstatt sein Freund. Deswegen die Ermutigung an uns, wenn wir hier reinstarten, dieses Lukas-Evangelium, einfach mal so hinnehmen, als ein Versuch, uns überzeugen zu lassen, dass alles, was dort drin steht, von immenser Wichtigkeit ist und unser ganzes Leben verändern kann und das Leben um uns herum. Dann lasst es uns lesen wie Theophilus, wie ein Freund Gottes, wie Freunde Gottes. Wisst ihr, wer zuallererst in der Bibel mal ein Freund Gottes genannt wurde? Abraham heißt er. Warum wurde Abraham, einer der ersten großen Persönlichkeiten in der Geschichte zwischen Mensch und Gott, warum wurde er ein Freund Gottes genannt? Weil er Gott vertraute weil er Gott Glauben schenkte. Selbst in widrigsten Umständen, wo er dachte, wo führt das hin? Vertraute er Gott. Er glaubte, das wird schon irgendwie. Und Gott war so erfreut, diesen Glauben zu sehen, dass Abraham öfter, ich glaube dreimal in der Bibel von unterschiedlichen Personen, ein Freund Gottes genannt wird. Übrigens, wenn du dich über dieses Bibelprojekt hinaus wirklich mit auch noch so den grundlegenden Fakten des Christentums beschäftigen willst, jeden Dienstag und Mittwoch machen wir in der Gemeinde einen Glaubensgrundkurs, Alpha. Und da sind echt überraschende Fakten, wie die Bibel tatsächlich ein antikes Schriftstück ist oder darauf basiert, was mehr als nachvollziehbar ist. Das wissen manche gar nicht. Wie so etwas wie das bekannte Jesaja-Buch 1000 Jahre später nochmal gefunden wurde. Es war so um die 50er Jahre rum und es war 1:1 so, wie es davor schon im Exemplar vorhanden war. Es sind nur zwei Fakten, um ein bisschen Glauben zu streuen. Kommt gern zu Alpha. Aber wir gehen in den zweiten Teil oder die zweite Hälfte der Predigt. Wir haben gehört, oder so ein Verben von mir wahrgenommen, eine Bereitschaft zu haben, offen zu sein, zu glauben, neu oder tiefer. Aber wir wollen mal auf ein Vorbild schauen für diesen Glauben. Und zwar ist es eine Person, die mit offenen Herzen und mit viel Glaube auf Gott und die frohe Botschaft von Jesus reagiert. Sie reagiert sogar mit so viel Glaube, dass sie in einen Lobpreis, in eine Anbetung Jesus gegenüber ausbricht. Und es ist Jesu eigene Mutter, Maria. Ist auch noch im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, ein bisschen weiter. Wir lesen von dieser jungen Frau, wahrscheinlich ist sie nicht mal 20 Jahre alt, die noch unverheiratet ist, aber dennoch schwanger, obwohl sie keinen Mann derartig berührt hat. Gott selbst hat in ihr dieses Kind gezeugt. Gottes Geist selbst hat wohl so das bekannteste und größte Wunderkind aller Zeiten in ihr gezeugt. Jesus selbst. Und wir lesen ihre Reaktion darauf in Lukas 1 ab Vers 46. Da sagte Maria: Meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Sie preist Gott als Reaktion darauf, was sie erlebt. Ich kann mir das schon gar nicht vorstellen, aber wie das sein muss, dass sie eine Verheißung bekommt, dass in ihr der Retter der Welt gezeugt wird und aus ihr zur Welt kommt und sie dann merkt, tatsächlich in mir bewegt sich etwas. Ich habe gerade vor ein paar Wochen von meinem Bruder, der zum ersten Mal ein Kind bekommt, so ein Video bekommen, nur von dem Bauch seiner Frau, wie da drin so ein Boxkampf stattfindet. Habe ich noch nie gesehen. Wie muss das für sie sein, für Maria, die diese Verheißung bekommt und dann merkt, da tut sich etwas. Und dann geht sie sogar zu ihrer Verwandten. Und ohne etwas zu sagen, sagt ihre Verwandte, welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Seine Verwandte hat auch gespürt, in dir wächst Gottes Sohn selbst hervor. Unvorstellbar. Und das ist ihre Reaktion, Gott zu preisen und in so ein Loblied auszubrechen, wo sie sogar Abraham nennt. Aber es ist schon ein interessantes Loblied, was sie da aufzeigt. Auch gerade immer die Gegenüberstellung von Arm und Reich, die Demütigen, die erhoben werden, die Stolzen, die gebrochen werden. Woher kommt dieses Loblied? Es ist wohl inspiriert von einer anderen Mutter, 1000 Jahre vor Maria. Es ist ebenfalls eine Mutter eines, kann sagen, eines Wunderkindes. Nicht Gott selbst hat dieses Kind in ihr gezeugt, sondern ihr Ehemann, aber sie war scheinbar eigentlich unfruchtbar. Und trotzdem empfing sie ein Kind. Lass mich an der Stelle mal so den Jugendpastor raushängen. Ich mache ein kurzes Quiz mit euch. Denkt an das Alte Testament. Das ist nämlich eine auffällig häufige Story. Gibt es jemanden, den so ein, zwei Personen einfallen, die scheinbar unfruchtbar gewesen sind, aber Gott ihnen auf wunderbare Art und Weise ein Kind schenkte? Vielleicht sogar, obwohl sie alt war, muss aber nicht so gewesen sein. Ja? Hannah und Sarah. Das sind schon mal zwei gute Namen. Sarah ist die Frau von Abraham. Ja. Rebecca. Wer noch?
Sarah,
ja. Gibt einige, merkt ihr schon. Ich glaube, ein, zwei fallen mir auch noch ein. Also, Rahel ist eine, die Frau von Jakob, aus der dann auch die Stammesväter Israels zum Teil hervorging. Und ich habe noch eine gefunden, die Mutter von Simson. Vielleicht habt ihr mal die Geschichte von Simson gehört, der Starke. Das war auch eine wundersame Geschichte. Im hohen Alter hat sie noch ein Kind erwarten dürfen. Wer von all denen ist jetzt diejenige, die Maria inspirierte? Wahrscheinlich... Quiz ist vorbei, ich mache jetzt weiter mit der Predigt. Aber ihr seid gut. Also, weil wir ins Bibelprojekt starten, ist gut zu sehen, dass manche hier schon die Bibel gelesen haben. Und Inspiration für andere, weiterzumachen. Und zwar gibt es Hannah. Und Hannah war jemand, die einen großen Propheten erwarten durfte. Gott verhieß ihr, nachdem sie lange darunter gelitten hat, weil die andere Frau ihres Mannes so viele Kinder hervorbrachte und sie nie. Er verhieß ihr Gott, dass auch sie letztlich ein Kind hervorbringen wird. Und das ist Samuel. Gott erhört. Samuel. Gott erhört. Und Samuel war ein großer Prophet. Er hat selbst die ersten Könige Israels berufen und gesalbt. Und sie singt ein Lied, was ähnlich klingt wie das von Maria. Zunächst preist sie Gott, aber dann macht sie auch diese Gegenüberstellung. Wir lesen mal gemeinsam 1. Samuel 2, ebenfalls 10 Verse. Hannah betete: Jahwe hat mich fröhlich gemacht. Er hat mich aufgerichtet und gestärkt. Jetzt kann ich meine Feinde verspotten, denn deine Hilfe macht mich froh. Jahwe allein ist heilig, ja keiner außer dir, keiner ist ein Fels wie unser Gott. Spielt euch doch nicht so auf, tut nicht so groß, prahlt nicht so frech, denn Jahwe ist ein Gott, der alles weiß, vor ihm werden die Taten gewogen. Die Bogen der Helden zerbrechen, doch die Schwachen gürten sich mit Kraft. Die Satten arbeiten jetzt für ihr Brot und die Hungrigen ruhen sich aus. Die kinderlose Frau bringt 7 Kinder zur Welt. Die Kinderreiche welkt dahin. Jahwe tötet und macht lebendig, schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub, holt den Armen aus dem Schmutz, um ihn unter die Edlen zu setzen. Den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Fundamente der Welt gehören Jahwe. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen, doch die Gottlosen enden im Dunkel. Denn niemand ist stark durch die eigene Kraft. Die mit Jahwe streiten, zerbrechen, über sie donnert er im Himmel. Über die ganze Erde hält Jahwe Gericht. Seinem König verleiht er Macht, er stärkt und erhöht seinen Gesalbten. Zwei ungefähr 10 Verse lange Loblieder, die uns irgendwo auch überraschen. So den ersten Teil des Dankes und Lobpreis gegenüber Gott, den können wir noch so nachvollziehen, aber als es dann doch fast schon so sozialpolitisch wird, da hören wir hin, und ich möchte euch einfach sagen, warum ich so zum Ende der Predigt euch diesen beiden Lieder zeigen wollte. Und zwar, weil es für mich Vorbilder des Glaubens sind. Wir haben zu Beginn gehört, dass wir offen sein wollen zu glauben, wie ein Freund Gottes. Aber diese beiden Frauen sind Vorbilder des Glaubens, denn das, was sie dort äußern, ist ein Lobpreis gegenüber einem Gott, der alles in der Hand hält, der groß ist, der in ihrem Leben sichtbar gewirkt hat und auf den sie vertrauen, dass er für Recht sorgt, dass er sie, die Menschen sieht. Sie teilen ihren Glauben mit der Welt, sodass wir ihre Lieder jetzt heute noch sehen. Ich würde gerne, dass wir so ihr Glauben als Vorbild nehmen. Auch jetzt ganz praktisch, so in diesen Wochen, wenn wir auch gerade so an die politische Lage denken. Ein Glaube zum Vorbild, der verkündet, dass Gott alles in seiner Hand hält. Gott hält alles in seiner Hand. Und ein Glaube an einen Gott, der die Armen sieht, die Niedrigen sieht, der für sie sorgt, der die Hochmütigen erniedrigt, der ihnen Stolz bricht. Ein Gott, der es wohlmachen wird. Wenn wir ihr Glaube so als Vorbild nehmen für diese Zeit, ganz praktisch, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir anstatt mit Sorge, mit Angst, vielleicht sogar mit Hass, Spaltung in diese Zeit gehen, dass wir auf Gott schauen, der alles in seiner Hand hält, der es gut machen wird. Ich bin es manchmal sogar leid, wenn ich gerade so christliche Geschwister sehe, die so öffentlich äußern, und ich merke, da ist so viel einfach Sorge, Angst oder sogar Hass, was ich da raushöre. Anstatt dass da ein Gott auch zu hören ist, der zu preisen ist und der es schon gut machen wird. Ich finde, viel mehr dafür dürfen gerade so die Christen auch bekannt sein. Hoffnung in die Welt zu sprechen. Gerade wenn es so wenig Hoffnung scheinbar gibt. Mit Liebe einander zu begegnen. Ich möchte fast so eine Challenge an uns setzen. Bevor wir unsere scheinbar politischen Feinde einmal kritisieren, vorher 7-mal segnen. Sie wirklich lieben. Von Freitag auf Samstag haben wir mit so einem Dutzend Jugendlicher hier eine ganze Nacht verbracht und einfach gebetet. Wir haben für Politik gebetet, Politiker, Parteien, Kriegsgebiete, Armut, verfolgte Christen. Das verändert, denke ich, wirklich die Welt. Denn ein Gott, der diese Gebete hört, der hat die Kraft, alles zu verändern. Und vor allem verändert er auch unsere eigenen Herzen. Wenn wir für all diese Themen beten, dann merken wir, was bete ich hier eigentlich? Worauf basiert das, was ich bete? Was sagt das Wort Gottes dazu? Wie spiegelt sich mein Glaube in diesen Themen wider? Und ich merke, so eine Gebetsnacht hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und auch für dich, wenn du in diese Wochen blickst, einmal kritisieren, siebenmal segnen. Das ist so eine Formel, die ich uns gerne mitgebe für all diejenigen, die sich gerade schwer tun. Gerade auch mit anderen Stellungen, mit anderen Meinungen. Gebet ist wirklich kraftvoll. Ich weiß, wir haben die letzten 4 Wochen schon gebetet. Jetzt geht es eher ums Bibelprojekt und Bibellesen. Aber das beides geht gut zusammen. Ich komme zum Schluss. Das Wertvolle ist, dass der Glaube, den wir von Hannah hören, von dem Lukas berichtet und auch den Maria hat, nicht nur auf einen Gott basiert, der fern ist, den sie vielleicht einmal erlebt haben, aber sonst keine Beziehung zu haben. Nein, letztlich basiert ihr Glaube darauf, dass dieser Gott sich offenbart und sehr nahbar wurde. Ich weiß nicht, ob es euch auffiel, aber der letzte Satz von Hannas Loblied, da sagt sie, seinem König verleiht Gott Macht, er stärkt und erhöht seinen Gesalbten. Von wem ist hier die Rede? Samuel war ja noch gar nicht geboren. Es gab noch keinen König in Israel. Es war das erste Mal, dass wir in der Bibel auf derartige Weise eine Verheißung hören auf einen Gesalbten, der kommen wird. Und Lukas erzählt in seinem ganzen Bericht, dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, letztlich fokussiert auf diesen verheißenen Gesalbten, einen messianischen König, Jesus Christus, den Maria selber in sich heranwachsen lassen hat und ein Loblied singt. Und all das, was sie beschreibt, dass die Niedrigen erhöht werden, dass Stolze gebrochen werden, dieses Vertrauen, was diese drei in ihren Gott haben, basiert darauf, dass sie diesen verheißenen Messias im Blick haben. Jesus Christus, der, wenn wir seine Geschichte kennen, wir sehen, dass er selber sich erniedrigt lassen hat, sogar bis in den Kreuzestod, der mit einer Liebe und einem Segen durch sein Leben auf dieser Welt ging und letztlich die Welt und die Menschen so verändert hat, dass wir jetzt, 2000 Jahre später, immer noch sehen, was für eine verändernde Kraft dieser messianische König hatte.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.